Ich möchte Sie in diesem Morgen auch herzlich grüßen. Schön, dass Sie da sind und aufs Hören eingestellt sind. Ich hoffe, dass Sender und Empfänger, also Redner und Hörer, gleich gut Kontakt miteinander haben. Bevor ich zum Thema komme, möchte ich noch ein kurzes Wort sagen zu unserem mobilen Büchertisch, bevor er dann wieder wegreist. Auf das Buch Israel, ein Lehrbuch für Christen, habe ich ja schon hingewiesen. Ich möchte es heute Morgen wieder einmal empfehlen. Ich halte gerne eine Werberede dafür, und zwar wegen des Themas. Es ist wichtig, dass gerade Christen sich mit diesem Thema Orientierung verschaffen. Ich bekomme zunehmend den Eindruck, wer es nicht fertig bringt, das Thema Israel heilsgeschichtlich einzuordnen, als Christ, der findet im Nebel der Zeit immer weniger Orientierung. Israel ist das Zeichen der Zeit heute. Und es ist wichtig, dass wir weder einer Israel-Schwärmerei verfallen, das ist wichtig, dass es nicht geschieht, aber eben auch nicht, dass wir das Ganze ignorieren und drüber weggehen und sagen, was soll das alles? Also vom Thema her möchte ich es warm empfehlen. Ich weiß, dass verschiedene das schon haben, dieses Buch, aber ich möchte ermuntern, vielleicht für irgendjemanden das zu erwerben. Vielleicht ist ein Geburtstag in der Nähe oder möchte man diesem oder jemandem ein Geschenk machen. Ich glaube, da tut man sicherlich was Gutes. Dann sind da noch ein paar antiquarische Bücher da. Das sind richtige Schnäppchen, würde ich sagen, dem Inhalt nach, dem guten Inhalt nach, kosten die fast nichts. Schaut euch nachher um. So, aber jetzt zum Thema, das prophetische Wort hilft uns zu lebendigem Hoffen. In Saloniki, so heißt der Ort heute, sie ist ja nichts anderes als das alte Thessalonik. Und im Neuen Testament haben wir zwei Briefe an die Thessalonicher. Ist also Geschichte, das kann man lokalisieren. In Saloniki hat man bei Ausgrabungen zwei Grabsteine gefunden. Auf dem einen stand drauf, keine Hoffnung. Und auf dem anderen stand drauf, Christus ist mein Leben. Wenn man diese Inschriften vergleicht, dann hört man fast den Apostel Paulus, der an die Thessalonicher geschrieben hat, im 4. Kapitel seines ersten Briefes, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Nicht traurig wie die anderen, die keine Hoffnung haben, sondern eben Hoffnung, lebendige Hoffnung durch Christus, der das Leben ist. Wir sollten das, was uns an biblischer Hoffnung ermöglicht ist, auf dem dunklen Hintergrund dessen, was heute ja vielleicht auch unter dem Schlagwort Hoffnung läuft, sehen. Das Sprichwort ist ja bekannt. Hoffen und harren macht manchen zum Narren. Ja, warum entsteht ein solches Sprichwort? Als Sprichwort. Das ist ja sozusagen ein geläufiges Wort dann. Hoffen und harren macht manchen zum Narren. Ein solches Wort kann doch nur deshalb entstehen, weil viele die Erfahrung machen, also da habe ich auf dies und jenes meine Hoffnung gesetzt und am Schluss war eben nichts da, ich bin enttäuscht worden, es hat doch nichts gebracht. Ist das, was Hoffnung in dieser Welt gehandelt wird, nicht weithin ein Wandern von einer Enttäuschung zur anderen? Ich habe gedacht, das müsste doch jetzt klappen. Oder der müsste das doch bringen. Die dunkle Hintergrundfolie, gerade in unserer Zeit, die Hoffnungslosigkeit, die eigentlich hinter so vielem lauert, ist schrecklich genug. Ich habe in diesen Tagen ja schon erwähnt. Deshalb sprühen nicht wenige junge Leute den Slogan an die Wände, no future, keine Zukunft. Das heißt doch eigentlich, keine Hoffnung. Ja, woher kommt denn das? Das ist eigentlich ein Aufschrei. Das ist eigentlich ein Protest. Den müssen wir verstehen. Und was haben wir da zu bieten? Sagen wir dann auch Kopf hoch, es wird schon wieder gut werden. Und es gab immer wieder solche tiefen Täler und man hat sich wieder hochgerabbelt und dieses Auf und Ab und so. Immer wieder gibt's das. Also nur Mut dran. Hoffnung, die enttäuscht, ist kein Rezept. Da hoffen wir dann auf Menschen, die es vielleicht doch bringen. In unseren Tagen, nicht wahr, da hoffen viele auf einen Politikwechsel. Als ob der es bringen würde. Ja, was kommt denn da? Da wird dann angeboten, dadurch mehr Gerechtigkeit. Ja, glaubt ihr das? Schaffen wir das? Schafft das irgendeiner? Unter dem Schlagwort mehr Gerechtigkeit geschieht im Grunde genommen das, dass man eigentlich eine Ungerechtigkeit von einer Seite auf die andere legt. So wie ein Pfannkuchen umdreht. Dann hat die Ungerechtigkeit nur ein neues Gesicht. Ich war das Wort von der Reformstau. Das heißt, es hat sich so vieles angestaut, das reformbedürftig ist. Das merken wir alle. Das leuchtet eigentlich ein, ich war da so vieles anders werden. Eigentlich muss alles anders werden. Aber bei diesem Anderswerden vergessen wir etwas ganz Wichtiges. Das wird heute in allen Diskussionen Land auf, Land ab überhaupt vergessen. Nicht es muss alles anders werden, sondern wir müssen anders werden. Ja, wer sagt denn das? Dann bauen wir auf Forschungsergebnisse. Nicht wahr, wenn irgendein kluger Kopf was erfindet, was wieder den Fortschritt bringt. Forschung, die Fortschritt bringt, die das Leben erleichtert, die eben manche Probleme löst. Natürlich sind da schon manche Probleme gelöst worden, ganz klar. Das wollen wir ja nicht kleinreden. Ja, aber ist denn dadurch nun wirklich die Reform gekommen, die Änderung? Haben wir dadurch Hoffnung bekommen, die den Namen wirklich verdient? Ich habe in einem Buch, in dem die Forschungsergebnisse der heutigen Zeit dargelegt worden sind, das Buch trägt den Titel Auf der Suche nach der Welt von morgen, das liegt hinten nicht auf, das lohnt sich nicht. Auf der Suche nach der Welt von morgen, ich habe in diesem Buch die Liste eines Futurologen entdeckt. Futurologen, das sind Zukunftsforscher. Menschen, kluge Köpfe, die mit allerlei Überlegungen aufzeigen wollen, was kommen wird und wie es kommen wird. Dieses Buch, das ist schon etwa 10 oder 15 Jahre her, dass ich das gelesen habe, hat für das Jahr 1990, liegt ja hinter uns, für das Jahr 1995 und so weiter und die Jahre danach Dinge vorausgesagt, die, ich muss es so sagen, nicht eingetreten sind. In guter Meinung. Bis zum Jahr 1995 hätten wir das Altern unter Kontrolle haben sollen, nach dem Buch, nach dem Futurologen. Und dieser Futurologe hat sage und schreibe für das Jahr 2020 und danach, also das war so etwas in einer gewissen Unsicherheit angegeben, das Jahr 2020, das haben wir ja noch vor uns, und danach angegeben, dass die Menschheit dann, jetzt sage ich, sage und schreibe, das ewige Leben erreicht haben wird. Das hat der Futurologe angegeben. Und zwar nicht aus der Bibel heraus, sondern weil er meinte, die Forschungsergebnisse und der Fortschritt und die Entwicklung der Technik und all dessen, was die Menschheit eben bis dahin dann hergebracht haben wird, hat uns das beschert, das ewige Leben. Wer darauf baut, der wird ganz bestimmt enttäuscht. Hoffnung, die enttäuscht. Wenn Petrus in seinem ersten Brief gleich am Anfang, das ist sozusagen der große Torbogen, durch den wir da hindurchschreiten, in seinen Brief hinein, wenn Petrus da sagt, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, so ist seine Formulierung. wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, dann müssten wir eigentlich daraus schließen, dass es auch so etwas wie eine tote Hoffnung gibt. Das ist genau das, von dem ich bisher jetzt gesprochen habe. Hoffnung, die enttäuscht. Tote Hoffnung. Eine Hoffnung, die kein Fundament hat. Da gibt es keine Begründung dafür. Das hängt alles in der Luft. Tote Hoffnung. Daraus resultiert dann Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Ziellosigkeit, Haltlosigkeit, der Protest, die Auflehnung, ja, bis hin zu einer wilden Anarchie. Das heißt, dass man sich nichts mehr unterordnen will oder einordnen will. Das sind alles Dinge, die aus dem kommen. Da müssten wir doch eigentlich die Meinung vertreten, wenn wir schon die Bibel in der Hand haben und die Bibel vertreten in dieser Welt, ich sage jetzt wir, solche, die nun Christus gehören und mit Christus ernst machen, dass wir dann Hoffnung in die Welt hineintragen können. Aber da fällt mir ein Bruder ein aus unserer Nürnberger Gemeinde, der mir einmal einen Gedanken sagte, der hängen geblieben ist. Er sagte, wenn in vielen Kirchen heute nichts anderes vorhanden ist als so eine Art Schrumpfhoffnung, er hat es ein bisschen anders gesagt, ich nehme jetzt den Begriff Schrumpfhoffnung, und er meinte, wenn also in den Kirchen nicht mehr bekannt ist von dem Hoffnungsgut der Bibel als das, was im Glaubensbekenntnis, in manchen Kirchen sogar Sonntag für Sonntag, gesagt wird. Ja, was wird denn da gesagt? Von dannen er kommen wird, so richten die Lebendigen und die Toten. Der Bruder war der Meinung, wenn nicht mehr bekannt ist, wenn nicht mehr darüber gepredigt wird, dann braucht man sich nicht wundern, wenn sich auf das Kommen Jesu Christi, wenn man das überhaupt noch ernst nimmt, kein Mensch mehr freut. War seine Meinung. Schrumpfhoffnung ist tatsächlich nicht in der Lage, unseren Glauben zielgerichtet zu machen. Wenn wir nicht mehr wissen und wenn das Ganze vielleicht auch bloß noch so eine Proforma-Angelegenheit ist, man sagt es halt, aber überzeugt sein davon, nun ist es ja klar, ein Glaubensbekenntnis kann und will nicht das leisten, was uns im Gesamtzeugnis der Bibel, ein Hoffnungsgut, da ist und erklärt werden soll. Das kann man ja in ein kurzes Glaubensbekenntnis nicht fassen. Man muss sich also schon intensiver damit beschäftigen, aber eben damit beschäftigen. Wir sollten mehr kennen und mehr wissen als nur diesen Satz. Er kommt, so richten die Lebendigen und die Toten. Aber man müsste, wenn man da so etwas wie eine Bestandsaufnahme macht, schon ernstlich fragen, ja, ist Land auf, Land ab in der Christenheit tatsächlich viel mehr bekannt? Uns ausgeschlossen hier, ich hoffe, uns ist mehr bekannt. Als das zu richten, die Lebendigen und die Toten. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das wäre ja ein Armutszeugnis. Und man muss wahrscheinlich leider sagen, ist es ein Armutszeugnis. Ich habe ja von jener Reiseleiterin schon erzählt in Israel, die uns da in Jerusalem herumgeführt hat und dann auf Harmagedon zu sprechen kam. Ich war so erschüttert, weil ich daraus den Schluss ziehen musste, diese Frau hat die Bibel in der Hand. Die Bibel in der Hand und verbreitet eine Hoffnungslosigkeit sondergleichen. Harmagedon, und dann ist Schluss. Das ist der große Krach, der große Untergang. Harmagedon, nicht wahr? Da wird alles kurz und klein geschlagen. Ich habe noch einmal nachgefragt bei ihr, sagte ich ja schon, ob sie dann der Meinung sei, dass es wirklich das Ende ist. Ja, das ist das Ende. Mit der Bibel in der Hand. Das ist die dunkle Folie der menschlichen Hoffnungslosigkeit. Und daraus wurde das Sprichwort geboren, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Nun wollen wir ja keine Narren sein. Wir wollen auch nicht menschliche Hoffnungslosigkeit das Wort reden. Und wir wollen heute Morgen nicht darin stecken bleiben. Und Gott sei Dank müssen wir nicht darin stecken bleiben. Und müssen wir auch jetzt nicht mit Floskeln arbeiten, so mit Kopfhochparolen. Nicht oder Durchhalteparolen oder das, was so volltönend gerade in unseren Tagen auch wieder versprochen wird, nicht wahr, in das neue Jahrtausend hinein, mit was weiß ich was allem. Wir müssen wählen, das weiß ich auch. Und es ist sicherlich keine gute Haltung, wenn Christen sagen, wir sollen die Welt ihrem Schicksal überlassen und es soll alles laufen, läuft sowieso alles falsch. Das ist keine Haltung, sollten wir nicht. Wir können Gott sei Dank aufgrund klarer biblischer Aussagen begründet darlegen, was lebendige Hoffnung ist. Lebendige Hoffnung gibt es eigentlich nur im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Deshalb ist lebendiges Hoffen möglich. Gott ist ein lebenschaffender Gott. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der das Leben will. Nicht den Tod. Deshalb auch die ganze Schöpfung, gestern Abend sagten wir ja, in die der Tod einprogrammiert ist, der die ganze Schöpfung hinein ins neue Leben zeugen will und bringen will. Das ist der Gott der Bibel. Wir können herumsuchen in der ganzen Welt. Einen solchen Gott finden wir nicht, finden wir auch nicht bei Allah. Das kann der Islam nicht leisten. Man muss das immer wieder sagen, gerade in unseren Tagen, weil manche Menschen meinen, der Islam, das sei die Lösung. Ich sah sogar ein deutscher Botschafter da in Algerien oder wo zum Islam übergetreten, weil er die Meinung bekommen hat. So ein Unding. Wahrscheinlich hat er noch nie begriffen gehabt, was Christus leistet. Und der christliche Glaube, eben auch im Punkt der Hoffnung. Vertrauen auf den lebendigen Gott. Auf den lebendigen Gott. Worin liegt der Beweis, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben? Der Beweis liegt darin, dass er seinen Sohn vom Tode auferweckt hat. Nun kann man natürlich sofort kontern, ja, das sagt der halt. Und in der Bibel steht es auch drin und das muss man dann halt glauben. Ja, natürlich muss man das glauben. Glauben aber nicht im Billigen für Wahrhalten, sondern glauben in der Weise, dass das zu einer festen, lebendigen Überzeugung werden kann und soll in unserem Leben. Weil wir nämlich eine Zeugengrundlage haben für diese Aussage, Christus wurde auferweckt. So kann man das sagen, wenn man jetzt diesen ganzen Vorgang von der Seite Gottes aus betrachtet. Und Christus ist auferstanden. So sagt man, wenn man das von der Seite Christi betrachtet. Beides meint dasselbe. Das ist das Fundament. Und das ist auf einer Zeugengrundlage aufgebaut, die ist unübertroffen. Da gibt es die vier Evangelien. Zunächst einmal die drei Synoptiker. Die nennt man deshalb so. Synopse heißt Zusammenschau, weil Matthäus, Markus, Lukas, diese ersten drei Evangelisten, weil die von verschiedenen Seiten dieses eine Ereignis und Ergebnis geschaut haben. Das ist, wie wenn man einen Berggipfel von verschiedenen Seiten betrachtet. Der kann verschieden aussehen und doch ist es der gleiche Berg. So kommen ja die verschiedenen Berichte zustande, die verschiedenen Sichtweisen, gerade im Blick auf die Auferstehungstatsache. Und da müssen wir es nicht hergehen und müssen daraus sogenannte Widersprüche konstruieren. Das ist doch ein Unding. Das ist nur ein und dasselbe Ereignis von verschiedenen Seiten betrachtet. Aber gerade die Betrachtungsweise von verschiedenen Seiten macht ja das Geschehen eigentlich umso fester. Gott hat seinen Sohn vom Tode auferweckt. Konrad Adenauer war ja der Kanzler nach der Wende, also nach Kriegsende, nach dem Umsturz. Während seiner Zeit war Billy Graham ja mehrfach in unserem Land und hat verschiedene Evangelisationsveranstaltungen durchgeführt. Die erste, die ich miterlebt habe, war in Stuttgart, im großen Neckarstadion war ich dabei. War eindrucksvoll, muss ich sagen. Da könnte ich jetzt einiges schildern, wie ein Gewitter aufgezogen ist und man schon befürchten musste, wie ein schrecklicher Regenguss die ganze Veranstaltung da stört. Wie die Veranstaltung herum war, hat man festgestellt, außerhalb des Stadions war ein Regenguss niedergegangen. Innerhalb des Stadions hat es nicht geregnet. Später war Billy Graham in Nürnberg, da war ein großes Zelt aufgebaut, das habe ich da auch vor Ort miterlebt. Während der ersten Reise, die Billy Graham durch unser Land gemacht hat und während seines ersten Dienstaufenthaltes, hat er auch einen Empfang gehabt bei Adenauer. Die zwei sind ins Gespräch gekommen, ist ja klar, deshalb findet auch ein solcher Empfang statt. Und Adenauer, der Politiker, soll bei dieser Begegnung Billy Graham gefragt haben, ob er, Billy Graham, an die Auferstehung Jesu Christi glaubt. Der Politiker fragt den Theologen. Billy Graham hat gesagt, aber na klar, er glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Und Adenauer hat nachgehakt, ja, ob er wirklich glaubt, dass Jesus auferstanden ist, ja. Ja, Adenauer hat nicht locker gelassen. Ob er wirklich davon überzeugt ist, dass Jesus vom Grabe auferstanden ist. Adenauer hat wohl gewusst, das war in den 50er Jahren, dass damals die Bultmann-Theologie ja groß die Runde gemacht hat. Und Bultmann hat ja die These aufgestellt, Jesus ist in den Glauben seiner Jünger hinein auferstanden. Wisst ihr, so Winkelzüge, so, naja, also, man glaubt schon, aber glaubt doch nicht richtig. Und man hat so mit allen möglichen krummen Touren die Sache erklärt. Bultmann, der Theologe, der hat ja großen Einfluss gehabt. Den Wellenschlag habe ich im Studium auch noch mitbekommen. Deshalb hat Adenauer so zäh nachgehakt und gebohrt bei dem Theologen Billy Graham, ob er vielleicht auch so, naja, so zwielichtig halt auch noch an die Auferstehung glaubt. Aber das war ja bei Billy Graham ganz klar. Er konnte also mit fester Überzeugung sagen, jawohl, Jesus ist auferstanden, das glaubt er felsenfest. Dann hat Adenauer die Antwort gegeben, ja, das glaubt er auch. Sonst hätte er keine Hoffnung mehr für diese Welt. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, ist das Fundament für die Hoffnung, die wir haben dürfen. Es gibt sonst kein tragfähiges Fundament. Garantiert nicht. Weil Christus auferstanden ist, weil er das Todestor von innen aufgemacht hat, weil er der Erste war, der Erstling, der aus dem Tode herausgekommen ist. Deshalb gibt es Hoffnung. Denn das Grundproblem in unserer Welt ist der Tod als der Sünde Sold, weil der Tod das Ergebnis der Sünde ist. Und an der Stelle hat Gott durch die Auferweckung seines Sohnes den Hebel angesetzt. Darum ist das das Fundament. Ich weiß, an dieser Stelle muss man auch eine Antwort geben auf die Frage, die dann sofort kommt. Ja, also wenn Christus bereits vom Tode auferstanden ist und das das Fundament ist für eine lebendige Hoffnung, warum gibt es dann eben den Tod immer noch in der Welt? Warum prügeln wir Menschen uns immer noch zu Tode? Warum ist der Weltzustand noch nicht besser geworden, wenn ihr Christen behauptet, also Jesus, der Auferstandene, das Fundament eigentlich die Antwort Gottes auf die Weltproblematik. Warum ist es dann noch immer so? Wir müssen uns diese Frage stellen. Ich möchte darauf die Antwort geben. Vielleicht ist es nicht gerade eine befriedigende Antwort, aber es ist eine biblische Antwort. Gott macht nicht alles auf einmal. Gott ist mit seinem Rettungsplan für die ganze Welt dabei, Stück für Stück durchzuführen. Ganz sicher. Er macht nicht alles auf einmal. Jetzt gilt, dass Christus als der auferstandene und gen Himmel gefahrene Herr dem Teufel die Schlüsselgewalt des Todes abgenommen hat. Wir finden diese Aussage in der Offenbarung. die Schlüsselgewalt. Aber dem Teufel ist die Wirkungsmacht noch nicht abgenommen. Punkt 1 ist erledigt, Punkt 2 wird noch kommen und Punkt 3 und Punkt 4, eins nach dem anderen, ganz sicher. Wenn Christus mit seiner Auferstehung das Fundament ist für unsere Hoffnung, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, ja, wie kommt denn diese Hoffnung in uns hinein? Das heißt, wie wird die Hoffnung ein Stück unseres Lebens, und zwar als lebendige Hoffnung? Nun ist es wichtig, dass wir einen Vorgang uns vor Augen führen lassen, der dazu uns ganz persönlich bringt, dass Hoffnung bei uns existenziell, das heißt lebensmäßig, ganz persönlich bei mir, in mir verankert wird. Und wie geschieht das? Wie kann das geschehen? Darauf möchte ich so antworten. Gott sorgt dafür, dass die Auferstehung Jesu Christi in uns geschieht. Ist es kompliziert? Soll ich fragen, wie kann denn das geschehen? Wie kann denn Christus in uns auferstehen? Das heißt, wie kann die Auferstehungstat, die objektiv in dieser Welt geschehen ist, die man verankern kann, die ein Geschehen in der Vergangenheit war, ich will ja nicht gerade sagen, die man datumsmäßig festlegen kann, aber geschichtlich festlegen kann, obwohl das sozusagen der Schnittpunkt von Zeit und Ewigkeit gewesen ist, nicht wahr, wenn Christus aus der Zeitlichkeit hinein aufersteht in die Ewigkeitsdimension. Wie kann dieses Geschehen in meinem Leben verankert werden? Und zwar ganz persönlich, dass ich ganz persönlich, soll ich sagen, betroffen bin, aber im positiven Sinne. Gott sorgt dafür, dass Christus in uns aufersteht. Da gibt es ein Wörtlein, mit dem Petrus das formuliert und zum Ausdruck gebracht hat. Er sagt ja, 1. Petrus 1, Vers 3, ich habe es schon zitiert, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns, wie heißt es jetzt weiter? Wiedergeboren hat. Der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist das Stichwort. Wiedergeboren. Nur nicht Wiedergeburt im Sinne von Reinkarnation, das was heute auch läuft. Und viele meinen, das sei die Lösung. Das ist eine schrecklich unbarmherzige Angelegenheit, die Sache mit der Reinkarnation. Ganz sicher. Auch wenn manche meinen, die östlichen Religionen hätten das. Hätten die Antwort. Also die Reinkarnation ist keine Antwort. Ist auch nicht die Wiedergeburt, so wie es die Bibel meint. Sondern Wiedergeburt in dem Sinne, dass Christus in uns als ein lebendiger Herr seine Wirksamkeit bekommt. Beispiel Petrus. Man nennt ihn auch den Apostel der Hoffnung. Aufgrund seines ersten Briefes. Und er gibt ja gleich in diesem dritten Vers, den ich schon zweimal zitiert habe, ja das Stichwort an. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dieses Hoffnungsthema durchzieht den ganzen ersten Brief des Petrus. Apostel der Hoffnung. Ja, wie wurde denn Petrus zum Apostel der Hoffnung? Haben wir ihn nachträglich hochstilisiert oder wie? Ganz gewiss nicht. Petrus war eigentlich von Haus aus das Gegenteil. Er war schnell in seinen Entschlüssen. Dieses Bild von ihm können wir ja aus den Evangelien herauslesen. Es wird ja kaum etwas mehr über einen Jünger gesagt als gerade über den Petrus. War auch so etwas wie der, soll ich sagen, der Regierungssprecher des Jüngerkreises. Petrus war eigentlich ein wankelmütiger Mensch. Das ist das Gegenteil von Hoffnung. Schnell da, schnell weg, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, kennen wir, ist bis heute nicht ausgestorben, diese Art. Das war der Petrus. In der Psychologie würde man sagen, ein Sanguiniker. Wir kennen sein großartiges Versprechen. Wenn alle dich verleugnen würden, aber ich würde das nicht. Wenn alle dich verlassen, ich würde das nicht machen. Ich war, wie die ganze Schwere des Kreuzes sich auf den Jüngerkreis gelegt hat und Jesus mit seinen Todesankündigungen schon vorausgesagt hat, was eintreten wird, und die Jünger, die beschwören das, aber wir verlassen dies nicht, und der Petrus ist vorne dran, und dann muss ihm Jesus sagen, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Aber nein, der Petrus weiß es ganz von sich weg, und dann passiert's. Der Petrus fällt. Wisst ihr, im Grunde genommen hat Petrus dasselbe getan wie Judas. Im Grunde genommen. Da gibt es eine Stelle in den Evangelien, die deutlich macht, dass Petrus bei alledem, wie er war und was er war, ehrlich war. Da heißt es, nach der Verleugnung, nachdem diese ganze Sache geschehen ist, wurde Jesus da von einem Raum in den anderen geführt und Jesus ging vorüber, das berichtet Lukas, und da trifft der Blick Jesu den Jünger Petrus. Jesus sah den Petrus an. Glaubt ihr, dass das ein Blick des Verachtens war? Das war ein Blick der Liebe. Zwar, Petrus, ich habe dir das vorher gesagt, dass das eintreten wird. Jetzt ist es eingetreten. Aber ich lasse dich nicht fallen. Da wird berichtet, das bringen alle Evangelisten. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich über sich selber. Ich möchte sagen, das war der Anfang seiner Wiedergeburt. Der Anfang. Und dann wird uns berichtet, dass der Auferstandene Petrus erschienen ist. Das berichtet Paulus in 1. Korinther 15, da wo er aufzählt, wem alles der Auferstandene erschienen ist. Und da steht an erster Stelle Petrus. Er ist Simon erschienen. Das ist ein ursprünglicher Name, Simon. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als so. Nach der Auferstehung hat der Auferstandene nicht schneller zu tun gehabt, als seinen gefallenen Jünger wieder aufzurichten. Und deshalb schreibt Petrus, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus ist ein lebendiger Beweis dafür, dass der auferstandene Herr die abgerissenen Fäden selber wieder aufgeknüpft hat und hat Fortsetzung gemacht in diesem und an diesem und mit diesem Jünger, gerade Petrus mit den anderen allen, er ist ja im Zwölferkreis oder Elferkreis erschienen und hat seine Jünger zu Zeugen seiner Auferstehung gemacht. Sie konnten sich und sie sollten sich am Auferstandenen überzeugen, dass sie sagen konnten, er ist wirklich von den Toten auferstanden. Das haben sie doch dann gemacht. Dafür haben sie sich doch ins Gefängnis werfen lassen. Ich möchte sagen, und Petrus ist dafür sozusagen ein Kronzeuge. Wir können es also an Petrus ablesen, was Wiedergeburt heißt. Wiedergeburt, das heißt durch die Begegnung mit dem lebendigen Christus, der das von ihm neu erworbene Leben in uns selber hineinlegt. Das sozusagen, was zerbrochen ist und kaputt war bei dem Petrus. Das, was er selber niemals mehr hätte reparieren können, aber niemals. Wenn er nicht das Helfende, das Vergebende Wort und später dann, ja, bei der Wiedereinsetzung, Petrus, hast du mich lieber als mich diese haben und so. Das war die großartige Seelsorge, die Jesus an dem Petrus getan hat. Und Petrus beim dritten Mal sofort merkte, ja, er fragt mich dreimal, ich habe ihn dreimal verleugnet. Wie da Jesus dieses Wort repariert hat, wieder zum neuen Leben gebracht hat und in diesem Jünger, ja, in der Wiedergeburt neues Leben gewirkt und geschenkt hat und ihn zum Apostel der Hoffnung gemacht hat. Petrus, ein lebendiges Beispiel dafür. Wie kann das bei uns geschehen? Jesus hat in seinen Abschiedsreden den Jüngern gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er hat es sozusagen im Vorgriff gesagt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er hat es für uns gesagt. Er hat dieses Leben für uns erworben, so wie er für uns am Kreuz gestorben ist, so ist er für uns auferstanden. Jesus hat alles, was er vollbracht hat in dieser Welt, für uns getan. Er ist auch nicht in den Himmel zurückgegangen und hat gesagt, so, jetzt macht euer Zeug allein, ich habe jetzt genug getan, Schluss aus, wer nicht will, der hat schon gehabt, aus. Nein, auch die Himmelfahrt, auch sein Regieren, alles, was er tut bis heute und in Zukunft noch tun wird, tut er für uns, für seine Welt. Das ist sein Erlösungswerk. Auch die Auferstehungstat ist eine Tat für uns. Für uns insofern, als wir teilhaben sollen an diesem neu erworbenen Leben. Noch einmal die Frage, wie kommt es in uns hinein? Wir hören sein Wort, wir hören sein Angebot, wir hören das heute Morgen. Wir hören von dieser Auferstehungstat. Wir hören davon heute Morgen, dass er ein lebendiger Herr ist. Und als lebendiger Herr kann er durch sein Wort das uns persönlich lebendig machen und zeigen, ja, das gilt ja mir, da bin ja ich mit gemeint. Das ist ja genauso für mich geschehen, das ist ja niemand ausgenommen. Und ich kann auf das Wort, das ich höre, antworten. Ich kann das nicht nur, ich soll das auch. Ich soll darauf die Antwort geben, indem ich das als für mich geschehen annehme. Das ist Glauben. Die Auferstehung Jesu Christi in der Wiedergeburt wirkt in mir lebendige Hoffnung. Deshalb ist es ja nicht irgendeine Zutat, wo man denkt, na ja, das genügt doch, wenn ich sonntags immer in die Kirche gehe und wenn ich so mein Obolus bezahle und so. So ein christlicher Anstrich, ach, das genügt hinten und vorne nicht, da machen wir uns doch bloß was vor. Nein, Christus annehmen, seine Tat annehmen als für mich geschehen, Wiedergeburt, neues Leben geschenkt bekommen, das erfahren und dann mit lebendiger Hoffnung ausgestattet werden. Dann wird das erreicht, was du schon gestern und vorgestern gesagt hast, Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da werden wir dann als Christusgläubige Menschen mit Hoffnung ausgerüstet. Das gehört mit zur Grundausstattung. Was heißt es nun? Dieses mit Hoffnung ausgestattet sein. Ich möchte da ein paar Punkte nennen. Einmal, das heißt, zielgerichtet leben können. Nicht leben so in den Tag hinein, man weiß nichts Genaues, was morgen sein wird und jetzt muss man halt heute herausholen, was geht. Zielgerichtet leben heißt als Christ Himmelan leben. Da gibt es ein Lied. Himmelan hat er dein Ziel hoch hinaufgestellt. Himmelan soll der Wandel gehen und so, so heißt er das Lied. Das heißt nicht den Kopf verlieren und die Dinge dieser Welt nicht mehr richtig wahrnehmen, nicht mehr nüchtern und klar in dieser Welt leben, das heißt das alles nicht. Man hat es halt den Christen immer wieder nachsagen wollen. Sie würden gar nicht mehr richtig in dieser Welt leben. Das stimmt doch nicht. Manches Mal muss man sogar sagen, die leben viel zu viel in dieser Welt. Und viel zu stark noch immer noch angebunden. Himmelan heißt zielgerichtet leben, heißt den Wertmaßstab der Ewigkeit anlegen. Mäßig messen. Das, was uns in dieser Welt beschäftigt und umgibt. nicht wie alle Welt messen, sondern eben mit dem Ewigkeitsmaßstab, dass das Kleine von uns auch als klein gewertet wird und das, was von der Ewigkeit her als groß und wichtig gilt, auch so von uns gewertet wird. Das ist es. Wenn uns ein Erbe, so wie es uns im Neuen Testament gezeigt wird, von unvergleichlichem Wert in Aussicht gestellt ist, ein Erbe, ein himmlisches, ja, also, dann muss uns doch das wichtig sein. Das muss uns so viel wert sein, dass wir lernen, all die irdischen Dinge entsprechend einzuordnen. Dann kann doch ein Christ nicht nach den Dingen dieser Welt gieren, wie es alle Welt treibt. Das kann man doch dann nicht. Da gilt dann auch der Satz, der in einem Lied mehrfach zum Ausdruck gebracht worden ist, sozusagen, es ist der Refrain: Einst wirst du sehen, wie er es gemeint. Das ist, glaube ich, ein Männerchorlied. Ich weiß nicht, gibt es hier in Siegen einen Männerchor? Also als Männerchorlied wurde das immer wieder gesungen. Einst wirst du sehen, wie er es gemeint. Das heißt, dass wir vom Ziel her die Erfahrungen und Nöte, auch die Lasten und die Untiefen der Leiden lernen zu werden und einzuordnen. Vom Ziel her, zielgerichtet leben. Mit Hoffnung ausgestattet sein heißt auch in der Heiligung leben. Heiligung, das ist so ein zentraler biblischer Begriff. Das meint das Christsein im Ernst leben. Christsein ernstlich praktizieren. Nicht bloß als Zutat. Christsein im Ernst. Heiligung. Ohne Heiligung wird da niemand den Herrn sehen. Oder Johannes kann es so sagen, wer solche Hoffnung hat, wer also mit Hoffnung ausgestattet ist, der reinigt sich, ist ja etwas Selbstverständliches. Denn wenn wir das Hoffnungswort der Bibel ernst nehmen und wenn uns, ich habe vom Erbe schon gesprochen, wenn uns dieses Ziel, eben dieses Erbe, als ein Herrlichkeitsziel gezeigt wird, dann ist es doch folgerichtig, automatisch folgerichtig, dass wir dann uns bemühen, zu diesem Herrlichkeitserbe hinzupassen. Wir können doch dann uns nicht im Schmutz dieser Welt wälzen. Das geht doch dann nicht. Was heißt das denn dann nun? Wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich gleich, wie er auch rein ist. Das heißt doch, der hat die Kraft zur Reinigung, Reinigungskraft. Der hat die Fähigkeit, das Böse, das Verkehrte, das Falsche, das Widergöttliche abzulegen. Dazu Nein zu sagen. Der hat nicht nur die Reinigungskraft, der hat auch das Reinigungsmaß. Es gibt eine Unsitte bei den Frommen. Die sieht so aus, dass wir uns, sprechen wir hier ruhig von wir, dass wir uns immer wieder messen an dem Verhalten derer, die nicht glauben. Also sprich an der Welt. An der Welt, wie sie so gang und gäbe lebt und was so zugeht in der Welt und wie es zugeht in der Welt und wie schrecklich es zugeht und wie finster es zugeht und was die alles treiben und was da alles an Problematik da ist. Und sicherlich wird das, was jetzt heute weltweit gehandelt wird in Sachen Clinton, das wird für viele nun auch wieder so eine Art von Sanktionierung sein oder so eine Art Genehmigung für ein falsches, verkehrtes, wüstes, unsauberes Leben. Das wird das Ergebnis werden. Ich meine, das ist eine Unsitte bei den Frommen, dass man sich am Falschen misst. Dass man sich immer wieder sagt, ja, die böse Welt, natürlich, wie es dazugeht und schrecklich und so weiter. Und da denkt man, aber da bin ich ja Gott sei Dank noch viel, viel besser. Ich treibe es ja nicht so schlimm und so. Und dann kommt man sich wundergut wie vor und denkt, also Gott sei Dank bin ich anders. Wisst ihr, dass das falsch ist? können wir nicht machen. Ich habe gestern Abend den Blumhardt zitiert. Blumhardt, der ja das Wort gesagt hat, die Welt kann nicht in Sachen Bekehrung oder sich Gott zuwenden, weil ja das Gefängnis des Ungehorsams da ist, von dem wir auch gesprochen haben. Und hat auch deutlich gesagt, schimpft nicht über die Welt. Natürlich gibt es da viel zu kritisieren und natürlich muss man sagen, so nicht. Natürlich muss man Nein sagen. Man darf nicht einfach alles bloß laufen lassen. Selbstverständlich. Aber wir dürfen es nicht tun, sozusagen die böse Welt für uns zum Maßstab nehmen. Sagen, ja, aber da bin ich ja noch viel, viel besser. Und da hebe ich mich ja ab, sozusagen ständig in den schmutzigen Spiegel gucken, wo man gar nicht mehr so recht sich selber sieht. Warum? Weil da so viele Flecken da sind. Und dann kann man ja sagen, aber die dunklen Flecken, die sind nicht bei mir, sondern die sind im Spiegel, der nicht richtig funktioniert. Das Reinigungsmaß ist wichtig. Gibt uns Johannes an. Er sagt, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Christus ist unser Spiegel, in den wir schauen müssen, nicht die Welt. Ein Autofahrer kann das ja schon feststellen. Da hat er sein Auto geputzt, gewaschen, alles großartig gemacht, auch die Scheiben mit einem sauberen Lappen, so innen und außen. Und er meint, naja, also gut, jetzt ist alles sauber. Und dann darf er bloß mit seinem Auto in die Sonne kommen und die Sonne, die scheint durch die Scheiben hindurch und dann stellt man fest, du liebe Zeit, ich habe gemeint, sie ist alles sauber. Und jetzt merke ich da noch einen Flecken und da stimmt es nicht und so. Wie er rein ist. Jesus konnte zum Vater gehen. Er hat seinen Jüngern gesagt, es ist gut, dass ich hingehe. Jesus konnte zu seinem Vater gehen, ohne dass noch eine besondere Reinigungsprozedur nötig war. Wir sollen doch auch einmal zum Vater gehen. Gleich wie er rein ist. Ich bin beim Thema Heiligung. Deshalb bleibt uns ja der ständige Reinigungsauftrag. Wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich, gleich wie er rein ist, der reinigt sich. Das ist ein ständiger Vorgang. Sich reinigen heißt, als Gereinigter durch das Blut Jesu Christi reingewaschener, sich ständig reinigen. Es gibt ja da auch eine Szene, die Fußwaschung. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, so wie es ein Sklave getan hat in der damaligen Zeit. Die Jünger waren in dem Raum, in dem sie ja dann das Abendmahl gefeiert haben, sich alle zu schade. Auch der Petrus. Keiner hat den Sklavendienst der Fußwaschung getan. Das war damals so üblich. Damals ist man mit Sandalen durch die sandigen, staubigen Straßen gegangen und der Hausherr, wenn er Gäste bekommen hat, seinen Diener da beordert und hat den Gästen die Füße gewaschen. Der Sklave. Und nun gehen sie in den Raum und keiner ist da, der eben den Jüngern und denen, die da sich jetzt versammeln, die Füße wäscht. Und dann hat es Jesus getan. Und der Petrus, dem wird schrecklich peinlich, ausgerechnet wieder der Petrus, peinlich, dass er sich sagt, also nein, also das passt doch nicht, dass Jesus den Sklavendienst macht. Und er wehrt sich. Und da sagt Jesus, doch den Dienst, den musst du dir jetzt gefallen lassen. Ein Beispiel gebe ich euch jetzt. Und als der Petrus merkt, sein Sträuben hilft nichts, da fällt er wieder jetzt ins andere Extrem und sagt, also, aber wenn schon, dann nicht bloß die Füße, dann alles. Und dann muss ihm Jesus sagen, also Petrus, wer gewaschen ist, wer gereinigt ist, du hast dich heute Morgen gewaschen. Wer gereinigt ist, der braucht nicht mehr, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Nicht wahr? Das ist sozusagen eine Szene, die ganz konkret damals erfahren und erlebt wurde, aus der damaligen Zeit heraus. Wer gewaschen ist, der braucht nicht mehr, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Das ist der Reinigungsauftrag, der den Gläubigen bleibt bis heute. die Füße waschen. Denn mit beiden Füßen stehen wir in dieser Welt. Und da gibt es Schmutz. Und da sollen wir uns von dem Schmutz dieser Welt immer wieder reinigen. Reinigen, sich reinigen heißt Sünde, das Verkehrte, das Falsche abwehren. Wir können das Böse aus dieser Welt nicht hinauskomplimentieren, das schaffen wir nicht. Aber wir können, ich darf es mal so formulieren, unser geistliches Immunsystem fit halten. Das ist Abwehrkraft. Die Bazillen um uns herum schalten wir nicht aus. Das gilt auch für unseren irdischen Leib. Das schalten wir nicht auf. Keiner kann chemisch rein aufwachsen in dieser Welt. Und wenn Frühgeborene eine Zeit lang in den Brutkasten eben einigermaßen chemisch rein aufwachsen, irgendwann müssen sie ja mal in diese Welt hinein und müssen sich mit den Bazillen und Viren auseinandersetzen. Und da kann es Probleme geben. Das schalten wir nicht aus. Aber wir können die Abwehrkräfte in unserem Leben stärken, und das gilt auch für das Geistliche. Sünde abwehren, Sünde ausscheiden, das Verkehrte, das Böse aus unserem Leben hinausbringen. Das weiß Gott auch. Der Herr Jesus ist ein großartiger Seelsorger. Er weiß ganz genau, wie das Verkehrte aus unserem Leben hinauskommt. Wie kommt es denn aus unserem irdischen Leib hinaus? Wir werden unser Leib mit eingedrungenen Viren und Bazillen fertig. Wie denn? Wisst ihr das? Ja, da schluckt man natürlich Antibiotika. Gott sei Dank hat man sie entdeckt. Klar, gut, okay. Aber es gibt Ärzte, die genau wissen, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Der Weisheit letzter Schluss wäre, eine solche Abwehrkraft haben, dass unser Körper von sich aus damit fertig wird. Es gibt eine Abwehrpolizei im Körper. Heute würde man sagen, der Heilpraktiker Kneipp, er hat ja die Wasseranwendung ja hervorgebracht, war ursprünglich ein Priester, katholischer Priester, Kneipp. Der hat ja den Satz geprägt, gebt mir Macht, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Naja, ob er jede Krankheit hätte geheilt, weiß ich nicht, aber immerhin hat er den richtigen Ansatz. Gebt mir Macht, Fieber zu erzeugen. Das heißt, eine Erhitzung im Körper hervorzubringen, dass eben der erhitzte, der heiß gewordene Körper die Bazillen und Viren auffrisst, ausschaltet. Das, was in unserem irdischen Leib so abläuft, das läuft auch im Geistlichen ähnlich ab. Da spricht Petrus von der Hitze der Trübsale. Ja, warum Hitze der Trübsale? Weil die Trübsale in der Lage sind, das Verkehrte aus unserem Leben auszubrennen und dadurch hinauszubringen, auszuschalten. Das ist das Fieber der Liebe Gottes, die in den Trübsalen wirksam ist. Und Petrus kann sagen, ja, wundert euch doch nicht darüber. Er will uns sogar sagen, das muss doch so sein, das hat doch positive Wirkung. In der Heiligung leben, das gehört alles damit hinein. Und dann wird auch etwas erreicht, was zur Grundausstattung der Hoffnung unbedingt auch gehört. Das ist die Geduld, dass wir lernen, als Geduldige zu leben. Hat doch einer in einem Gespräch, es muss ich schalten, ob ich das richtig zusammenbringe, einer in einem seelsorgerlichen Gespräch die Äußerung gemacht, also er möchte doch mehr Geduld haben. Ich habe nachher gleich noch eine andere Geschichte. Er möchte doch mehr Geduld haben, und der Seelsorger sagt, das sei schon wichtig, und dann haben beide miteinander gebetet, und der so Beseelsorgte war in seinem Gebet der Meinung, lieber Gott, schenk mir doch Geduld, aber bitte gleich. Und ein anderer kam zum Seelsorger, auch mit der Meinung, dass er doch Geduld brauche und er sei immer wieder so aufbrausend und so weiter und das sei doch nicht richtig und er müsste einfach mehr Geduld haben. Und er soll für ihn beten, dass Gott ihm mehr Geduld schenkt. Und dann beten die beiden miteinander und der Seelsorger fängt dann an, Herr, schenke du diesem jungen Mann Trübsal am Morgen, schenke ihm Trübsal am Mittag, schenke ihm Trübsal am Abend. Und es fängt der junge Mann an, sagen, ja, ich brauche doch Geduld, weil, fällt ihm also ins Wort. Und dann sagt ihm der Seelsorger, ich bete ja um Geduld für dich, denn Trübsal wirkt Geduld. Das sind vielleicht zwei Beispiele, die sind sehr extrem, aber machen doch deutlich, wie das bei uns sich verhält mit der Geduld. Da wollen wir sehr ungeduldig Geduld haben. Geduld muss man lernen. Geduld heißt unter der Last bleiben, heißt Begrenzungen bejahen lernen, Einschränkungen, heißt warten können auf die Stunde Gottes. Das gehört alles zur Geduld. Grundausstattung Hoffnung, lebendige Hoffnung. Sonst hätte ich keine Hoffnung mehr für diese Welt. Gott sei Dank gibt es den Auferstandenen. Gott sei Dank gibt es durch den Auferstandenen diese Geduld, die in unser Leben diese Hoffnung, die in unser Leben hineinkommen kann und will und die uns in die Lage versetzt, zielgerichtet leben zu können, getrost und froh leben zu können bei allem Schweren und Notvollen. Wir müssen da die Augen nicht verschließen vor all dem Dunklen und Schweren und eigentlich Hoffnungslosen. Wir müssen die Augen nicht verschließen, weil wir den Durchblick haben, den es Gott sei Dank gibt. Lebendig hoffen heißt, den Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit, zum Christus durch uns werden zu lassen. Im Jahre 1960 ist im christlichen Sängerbund, ist ja hier auch bekannt, in den Chören, Land auf, Land ab, hat sich da das so eingebürgert, ein Lied aus Argentinien, soll ich sagen, zu uns herübergekommen. Auf jeden Fall ist da Buenos Aires angegeben als Quelle und das Jahr 1960. Noch nicht so lange her. Und dieses Lied ist ein Osterlied und hat in die Chöre, ich hätte fast gesagt, einen neuen Ton hineingebracht. Auf jeden Fall großen Eingang gefunden, es wurde oft gesungen, ich habe es auch mit Sängern eingeübt, mehrfach. Und da heißt der erste Satz, Christus lebt, drum lasst das Jammern. Muss uns das von Südamerika gesagt werden? Christus lebt, drum lasst das Jammern. Jetzt füge ich hinzu, ich habe es gestern Abend erwähnt, auch das Jammern auf hohem Niveau. Christus lebt, drum lasst das Jammern. Das kann lebendige Hoffnung leisten, dass wir es fertig bringen, mit dem Jammern aufzuhören. Hoffnung auf eine frohmachende Zukunft gibt Kraft für die Gegenwart. Amen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du bist ein lebendiger Herr. Wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass es dich gibt, dass es dein Wirken gibt bis heute und dass du bis heute das für dich bringst, aus uns Menschen solche zu machen, die zuversichtlich sein können, die lebendig hoffen können in der Finsternis und Dunkelheit dieser Welt. Du kannst und willst uns den Durchblick schenken durch das vordergründig Notvolle, durch das, was uns so niederdrücken kann. Du willst uns immer wieder neu aufrichten und zeigen, dass du Herr jeder Lage bist. Dass du im Großen wie im Kleinen die Lösung hast Und wenn du sie für uns nicht zu der Stunde bringst, wie wir das meinen, dann wollen wir darauf warten und dir zutrauen, dass du in jedem Fall die Lösung hast. Und wenn die Stunden sich gefunden, bricht deine Hilfe mit Macht herein. Dafür wollen wir dir Dank sagen. Lass uns solche Menschen sein und immer mehr werden, die Hoffnung in diese hoffnungslose Welt und immer mehr hoffnungsloser werdende Welt hineintragen können. Amen.